Hey und herzlich willkommen zur 7. Folge von Gute Unterhaltung. Mein Name ist Christine und ich lade mir regelmäßig KollegInnen aus unserem Verband ein, um hinter die Kulissen ihrer Arbeit zu blicken. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute zu Gast ist Ralf Boost, Regionalvorstand Potsdam-Mittelmark-Fleming.
Ich fordere es ja auch ein, dass man mich auch kritisieren kann. Ja. Der Ritterschlag ist, durfte ich eben auf dem Christoph 35 mitfliegen. Die Stelle des Regionalvorstandes wird vakant sein. Willst du dich bewerben? Dann habe ich früh um 2 in der Rettungsstelle gestanden und habe gesagt, 3-4 Stunden und dann ist mein letzter Rettungsdienst zu Ende. Einige Erfahrungen hätte ich gerne darauf verzichtet. Die Krise konnten wir richtig gut. Das ist nicht nur ein Job, das ist eine Aufgabe. Aber wir müssen damit rechnen, dass es an der einen oder anderen Stelle der Rotstift angesetzt wird. Ich habe manchmal gesagt, du, mit deiner Grundruhe bringst du mich in den Wahnsinn. Das ist auch ganz wichtig, wenn man auch mal in der Kita einen Tag mitgearbeitet hat.
So, ich starte schon mal. Dann haben wir das sozusagen erledigt. Wir fangen erstmal so an, dass du dich vorstellst und danach, bevor wir so richtig ins Interview gehen, gibt es noch einen kleinen Einschnitt, wie Leute dich aus unserem Verband beschrieben haben.
Das erzählst du mir dann.
Das erzähle ich dir. Ja, okay. Du darfst dann gerne darauf reagieren, ob du dich auch so siehst.
Ja.
Und ob dir vielleicht auch klar ist, wer das gesagt hat.
Also ein bisschen Rätselraten.
Ja, ist natürlich okay, fies, weil bei den anderen habe ich es auch gemacht. Die sind natürlich nicht so bekannt wie du. Also tendenziell könnten jetzt über 600 Leute etwas über dich gesagt haben. Schwierig. Aber gut, wir fangen erstmal an.
Ja.
Stell dich doch mal vor.
Ja. Ich bin Ralf Boost, bin Regionalvorstand bei den Johannitern seit 2007, wohne in Töplitz mit meiner Familie, meiner Frau und mit einer der Töchter. Bin 59 Jahre alt und habe so ein paar Hobbys neben Familie, Wandern, auch noch ein bisschen Fahrradfahren und das mache ich manchmal ein bisschen intensiver, wie sich alle wünschen.
Ah ja, jetzt kann ich schon mal den ersten Dings einschieben, du wurdest neulich für 55 eingeschätzt. Oder mir wurde gesagt, du bist 55. Also das ist charmant.
Das ist durchaus charmant, ja. Aber es war ein sonniger Januar im Jahr 1967,
ja,
in dem ich geboren bin.
Na gut, da habe ich jetzt mein Wissen auch aufgefrischt. So. Wir fangen mal an. Ich sage, wie gesagt, nicht, wer was über dich erzählt hat, aber vielleicht zuerst einmal ganz kurz und knapp. Du bist sehr humorvoll und strukturiert.
Das mit dem strukturiert, das habe ich schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Ich würde auf meine ehrenamtlichen Kollegen tippen. Also Barbara Lindemann oder Hartmut Besch?
Ziemlich dicht dran, aber doch ein bisschen daneben.
Katrin?
Ja.
Ja, okay.
Das fand ich besonders niedlich. Und zwar hat die Person dich erstmal als freundlich, flexibel, als immer da, also als jemand, der immer ansprechbar ist, beschrieben. Aber auch jemand, der immer den Überblick hat und zwei Sachen auf einmal könnte. Also du könntest beispielsweise einen Scanner bedienen und gleichzeitig telefonieren.
Die Frage ist, wie gut man das dann noch macht.
Ja, das stimmt.
Den Scanner bedienen und gleichzeitig telefonieren. Ich grenze es mal ein, dass es ein Fachbereichsleiter oder ein Bereichsleiter ist aus unserem Verband und ich tippe mal auf die 48B. Das ist ein Mitarbeiter aus der 48B, ist nicht? Okay. Nee. Löse mal bitte auf.
Ich löse auf, das war Tatsache Steffi Unger. Sie hat außerdem noch gesagt, und da musste ich heute Morgen auf dem Fahrrad drüber nachdenken, sie sagt, du bist immer gut gekleidet. Das ist mir auch aufgefallen und dann habe ich heute Morgen gedacht, ich habe Ralf noch nie schlecht gekleidet gesehen. Immer in einem schicken Anzug, passender Gürtel zu den Schuhen und dann habe ich überlegt, aber das hast du jetzt schon widerlegt, habe ich dich schon mal in kurzer Kleidung gesehen, aber du hast jetzt ein T-Shirt an. Also ja.
Es gibt ja die Geschichte, dass mal jemand hier in einer Geschäftsstelle gesagt hat, oh, Herr Boost hat heute nur einen Pullover an.
Ja, ist schon ungewöhnlich.
Ja.
Ja, also wenigstens ein Hemd, meist dann noch mit einer Weste drüber oder noch ein Jackett.
Ja, aber das mit dem Jackett, das hat sich alles so ein bisschen aufgelöst.
Ja.
Seit Corona ist das ja alles so ein bisschen legerer geworden.
Ja.
Und ich habe mich letztens mal dabei erwischt, da war ich im mobilen Arbeiten, was ich ja nicht so oft mache. Hatte dort einen Termin mit zwei Rechtsanwälten, wo es um Stundensatzverhandlungen in der Pflege ging. Und weil es so warm war, hatte ich eine kurze Hose an, aber eben ein Oberhemd dazu.
Also, damit man es nicht sieht.
Also man sieht ja nur die Kachel und dann hat man eben das Hemd, man sieht gut aus, aber so wie Tagesschausprecher manchmal. Ne?
Ja, ja. Ja, das ist ja auch so. Ja, aber ja, jetzt habe ich dich im T-Shirt gesehen. Also ich habe auch wirklich überlegt, habe ich dich schon mal in einem Shirt gesehen? Maximal auf einem Landeswettkampf oder so? In so einem Wettkampf?
Nee, doch. Ja? Freitags trage ich schon öfter mal, oder wenn es jetzt warm ist, dann wirst du mich öfter im T-Shirt sehen.
Ja. Ja, mein Bild hat sich anders eingebrannt.
Okay.
Aber gut gekleidet, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Bitte. genau, es gab noch einen Kommentar, dass viele ja über ihre Vorgesetzten, sagen halt mal allgemein, eher schimpfen, dass es so festgefahren ist, dass man bestimmte Wege immer gehen muss und das sei halt bei dir komplett anders. Denn du bist offen und du überlässt anderen auch gerne mal ein bisschen die Züge beziehungsweise den Freiraum, sich auszuprobieren, auch wenn es mal sein könnte, dass es nicht funktioniert.
Das versuche ich vorzuleben, dass alle Bereichsleiter und auch die Fachbereichsleiter Freiräume haben, um ihre Bereiche weiterzuentwickeln. Und eins der besten Beispiele ist, glaube ich, Olli Brückner. Da hat sich eine Vertrauensbasis aufgebaut. Das braucht es immer. Es kriegt aber auch jeder Vertrauensvorschuss. Und wenn dieses Vertrauen dann da ist, dann kann man die auch loslassen. Und nur dann werden die ja richtig gut. Was ja so meine Aufgabe ist, diese unterschiedlichen Charaktere zusammenzuholen. Da gibt es unterschiedlichste Bereiche mit unterschiedlichsten Charakteren. Ich will jetzt explizit keine Namen nennen, aber jeder hat da bestimmt ein, zwei, drei Personen im Hinterkopf, die sind einfach total unterschiedlich. Und die muss man jeden an seiner Ecke irgendwie abholen und muss den mitnehmen, muss die zusammenführen, auch wenn die eigentlich gar nicht miteinander können. Und muss die so zusammenbringen, dass sie eine bestmögliches Arbeitsergebnis erzielen können.
Ja.
Und dazu braucht es eben auch Freiräume. Und dann sind die halt in diesen Ecken. Aber nur da sind die richtig gut.
So. Fällt das manchmal schwer, wenn man so viel Freiraum gibt an der richtigen Stelle, dann vielleicht doch mal so den Cut zu machen, wenn man merkt, das läuft da nicht hin, wo es hin soll?
Das ist, ich glaube, da ist auch die Größe unseres Regionalverbandes beschränkt. Also da ist eine Wachstumsgrenze, will ich mal sagen, weil ich möchte auch gerne wissen, und da bin ich bei Steffi Unger, wenn sie sagt, der weiß immer über alles Bescheid, nee, weiß er nicht, aber ich versuche es schon zu wissen, wie die Bereiche funktionieren und wie sie ticken. Das fällt mir in einigen Bereichen schwer, weil ich Social Media verstehe ich manchmal nicht.
Ja.
Wenn ihr so viel Englisch sprecht und dann auch noch Abkürzungen reinbringt, dann bin ich raus.
Ja, okay.
Da muss ich immer ganz viel googeln, was das bedeutet. Aber ich versuche schon zu verstehen, was in den einzelnen Bereichen passiert. Und dann kann ich auch so Entwicklungen, dann kann man da eben auch frühzeitig intervenieren und zumindest hinterfragen, warum macht ihr das denn so?
Ja.
Also nicht zu sagen, macht das nicht so, sondern zu verstehen, warum macht ihr das so? Und dann vielleicht noch einen Hinweis zu geben, wie es vielleicht besser laufen könnte.
Ja, okay. Ja. Weil irgendwie, also stellt es mir manchmal schwer vor, wenn es immer Freiraum gibt und man es dann einbringen muss. Mal. Kann ja passieren.
Aber das wissen sie und Kritik ist ja auch nicht schlimm. Also ist immer die Frage, wie bringt man sie an? Wenn man das da sachlich vorträgt und das auch begründen kann, warum man eben diese Frage stellt, dann ist das auch durchaus taktisch. Und ich fordere es ja auch ein, dass man mich auch kritisieren kann.
Ja.
Die Frage ist immer, wie? So, ich habe mal den Arbeitgeber gewechselt, weil ich einen Choleriker als meinen Vorgesetzten hatte. Damit konnte ich nicht umgehen. Und das war vielleicht auch für mich so prägnant, dass ich meinen Führungsstil immer anders ausgerichtet habe. Aber wahrscheinlich liegt es auch im Blut, dass ich kein Choleriker bin.
Ja. Was glaubst du, wer das über dich sagt?
Nee, jetzt hilf mir nochmal.
Dass du quasi die Freiheiten lässt und deine Mitarbeitenden auch so ein bisschen ausprobieren lässt, mit eigenen Ideen.
Eigenen Ideen ausprobieren lässt. Auch wieder Bereichsleiter oder Fachbereichsleiter?
Bereichsleitung.
Ich würde mir wünschen, dass es Gordon war.
Der ist im Urlaub, den konnte ich nicht fragen.
Okay.
Aber ich hab's versucht.
Steffi wird es nicht wieder sein.
Nee.
Er lässt uns ausprobieren. Viel ausprobiert wird auch im Recruiting.
Ja.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja. Genau. Inga war's.
Wir haben auch, doch, da ist, das ist auch so ein Bereich, mit, wenn ich mit den beiden spreche, mit Stefanie und mit Inga, das ist, da lerne ich auch immer wieder viel, weil das sind so, wie Recruiting funktioniert und wie Mediation funktioniert, das ist, da kann man dort von den beiden richtig viel lernen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich habe noch ein super netter Kerl, weitsichtig, immer ein offenes Ohr, ein super Mensch, der immer für jeden da ist, lösungsorientiert und du bist jedem Menschen, egal welche Position er im Verband hat, gleich gegenüber. Also super wertschätzend und egal, ob es jetzt eine Hauswirtschaftskraft ist, eine Bereichsleitung, eine Erzieherin, wie auch immer, da machst du keinen Unterschied.
Das mit dem netten Kerl finde ich ja toll.
Super netter Kerl.
Super netter Kerl. Eine kurze,
entspannter super netter
kein
Kerl.
Kein Kerlchen. Steigern.
Ja.
Kein Bereichsleiter?
Doch.
Doch, okay. Nein, ich löse mal bitte auf.
Das war der Olli. Ich dachte, das hört man schon am wie er es gesagt
Ach,
hat.
Ach, Olli Brückner. Ja. Ja, okay.
Genau.
Ja, doch, bei ihm kann ich mir das auch richtig vorstellen, wie er das so sagt. Ja. Okay. Ah, entschuldige, Olli.
Dann haben wir noch eine Person, die letzte, die sagt, du bist ehrlich und menschlich und auf einer Ebene mit einem und so ein bisschen wie Olli halt, dass du, es war so lustig, weil es wirklich derselbe Wortlaut war, egal ob du auf einen Hausmeister triffst oder eine Bereichsleitung, du begegnest jedem gleich. Und du bist dir nicht so fein, mal mit anzupacken.
Wir hatten schon so viele, aber wir haben ja auch 460 Mitarbeiter.
Ja.
Von daher ist das gar nicht so einfach. Wer hat das gesagt? Es war jemand aus der Regionalgeschäftsstelle?
Ja.
Okay. Eher aus den operativen Bereichen? Nee?
Nee.
Okay. Das mit dem Anpacken hätte ich jetzt eher in die operativen Bereiche.
Ist aber auch eine Person, die das auch macht. Wenn es nötig ist.
Wenn es nötig ist. Ina?
Nee.
Jetzt wird es wildes Tippen.
Ja.
Buchhaltung?
Nee, auch nicht mehr.
Anpackt. Ulrike?
Nee,
auch nicht. Theresa?
Ja. Waren ja jetzt nicht mal viele übrig.
Ja, genau.
Aber ja, genau, Theresa. Also zumindest habe ich das so mitbekommen, sie ist ja auch oft in den Kitas und hilft aus, wenn es.
Ja, genau. Also sie ist ja auch und macht mal Spätdienst oder auch Nachtdienst in Geltow mit. Ja, genau.
Genau. So, das waren sie. Es waren alle Kommentare zu dir, die ich zumindest eingeholt habe. Vermutlich würde man noch mehr bekommen.
Ja, könnte sein.
Aber da fehlt jetzt die Zeit zu. Genau, wir machen mal jetzt Tatsache direkt weiter, ganz chronologisch. Und zwar wäre das ja mal interessant zu wissen, wie so deine berufliche Laufbahn aussah. Also ich habe jetzt schon mal mitbekommen, du hattest schon mal einen anderen Chef. Also gehe ich jetzt davon aus, du bist nicht Ersteinstieg Johanniter beruflich gewesen.
Nein. Also ich bin in Wittenberg-Lutherstadt, so ein bisschen 70 Kilometer südlich von hier aufgewachsen, habe ich meine Kindheit verbracht, was eine tolle Kindheit war, muss ich wirklich sagen. Habe dort 1983 die Schule beendet und habe dann, weil ich keine anderen Möglichkeiten hatte, einen ganz einfachen Beruf gelernt in der Metallbranche. Habe dann 2 Jahre gelernt und habe mich dann als Bauarbeiter sozusagen so 2-3 Jahre bin ich dort durch die Gegend getingelt. Bin dann nach Brandenburg an der Havel gezogen und habe dann mit der Wende meinen Zivildienst noch unter DDR-Fahne sozusagen absolviert. Das ging damals. Da gab es bloß einen ganz kurzen Zeitraum, wo das möglich war. Und ein Erlebnis, was ich damals hatte, ich bin, da musste ich zur Stadtverwaltung in Brandenburg und da saß dann eine Sachbearbeiterin und hat gesagt, Herr Bust, Sie wollen Zivildienst machen? Ja, Sie sehen ganz kräftig aus, können Sie sich vorstellen, Kranke zu tragen? Ja, dann gehen Sie mal zum Roten Kreuz, melden sich dort und dann habe ich angefangen dort als Krankenwagenfahrer mit einer Ersten-Hilfe-Ausbildung und dann haben wir Lieschen Müller von A nach B gefahren und dann kam die Wende und auch der Rettungsdienst wurde reformiert. Ich habe dann eine Rettungssanitäterausbildung gemacht, bin dann wirklich Rettungswagen gefahren, bin dann in der Nähe von Kiel in Plön, habe ich meine Rettungsassistentenausbildung absolviert. Ein halbes Jahr war ich dann, sind wir immer montags hingefahren, freitags zurück. Habe das erfolgreich abgeschlossen, war einer der ersten Rettungsassistenten in Brandenburg an der Havel. Und habe dann 1996 das Unternehmen gewechselt, wegen dem schon erwähnten Chef. Und hier werden keine Namen genannt.
Ja. Ist vielleicht auch nicht mehr tätig.
Nee, ist er nicht mehr. Ja. Ist er nicht mehr. Und dann bin ich zu den Johannitern gekommen und hatte dort ein Team, was ich so vom Roten Kreuz her nicht kannte. Und das hat mich auch irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen geprägt, dass die alle zusammengehalten haben irgendwie. Da war ein ganz anderes Wir-Gefühl. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, nicht nur Rettungswagen zu fahren, sondern auch auf dem Notarzteinsatzfahrzeug, auf dem NEF. So der Ritterschlag, weil das nicht viele machen dürfen, durften, ist, dass ich dann meine Hemscrew-Member-Ausbildung gemacht habe. Und dann durfte ich eben als Luftrettungsassistent auf dem Christoph 35 mitfliegen. Und das war schon eine ganz besondere Zeit. Wenn man die Welt immer von oben sehen kann, ist das eine schön. Das andere ist, man kommt wirklich mit vielen spannenden Rettungseinsätzen in Verbindung. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, auch eine anstrengende Zeit. Aber das hat alles immer so einen Anfang und ein Ende. Und das hatte dann noch irgendwann ein Ende. Dann hat sich die nächste Tür geöffnet und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Rettungsdienst zu leiten als Rettungsdienstleiter. Damals mit zwei Rettungswagen, einem NEF, dem Hubschrauber. Ja, das waren so die Rettungsmittel, die wir hatten. Und da war noch viel enger der Rettungsdienst mit dem Fahrdienst verbunden. Da gab es also immer, der Rettungsdienstleiter war auch immer der Fahrdienstleiter. Das war ganz automatisch.
Ja.
Und dann bin ich dort reingewachsen und habe dann auch die Füße vor die Tore von Brandenburg gesetzt, weil die Johanniter bestehen ja nicht nur aus dem damaligen Kreisverband Brandenburg an der Havel, sondern es war ja damals auch schon ein Landesverband Berlin-Brandenburg. Es kam das Qualitätsmanagement hinzu, wir haben uns in Arbeitsgruppen getroffen und hatten, oder ich sah plötzlich den ganzen Landesverband Berlin-Brandenburg mit allen Dienststellen, die Rettungsdienst und die Fahrdienst gemacht haben. Und dann hat man eben wieder neue Menschen kennengelernt und hat sich damit weiterentwickelt. Und das waren so meine Wege, dass ich dann auch berufsbegleitend studiert habe. Gesundheitsmanagement, Krankenhausfinanzierung und dann habe ich nochmal Personalmanagement studiert. Könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen. Drei Abende pro Woche, irgendwie drei Stunden in der kalten VWA in Potsdam zu sitzen. Und da war es wirklich immer richtig kalt.
Ja.
Und manchmal auch samstags noch zu Vorlesungen dann, wenn es um Krankenhausfinanzierung ging. Das habe ich dann nie gebraucht, auch nicht schlimm. Aber ich habe viel gelernt auch in dieser Zeit. Und dann kam eben irgendwann mal die Frage, die Stelle des Regionalvorstandes in Brandenburg an der Havel wird verkannt sein. Willst du dich bewerben? Und dann ging das, die nächste Tür ging auf und dann wurde ich zum Regionalvorstand berufen. Und das war damals noch viel, viel kleiner. Das war ein kleiner Regionalverband mit einem Pflegedienst, einem Fahrdienststandort und dem Rettungsdienst. Das war also alles, was dort so an Bord war. Und das galt es dann eben weiterzuentwickeln.
Also kam tendenziell der Pflegedienst würde ich dann noch neu dazu, weil Fahrdienst und Rettungsdienst hattest du ja.
Das kannte ich und der Pflegedienst kam dazu, wobei wir dort auch eine ganz, ganz tolle Pflegedienstleitung hatten, Heike Jäger, mit der schreibe ich mir immer noch, also wir gratulieren uns zum Geburtstag, wir schreiben uns Weihnachten eine Karte, also wirklich noch richtig so mit Schreiben, mit Stift.
Ja,
so,
ganz echt.
Da freue ich mich auch immer und wir sind also immer noch eng verbunden. Und die hat mich damals in der Pflege mitgenommen und hat mir gesagt, was ist ein SGB 5, was ist SGB 11, was ist Hauskrankenpflege und was sind zusätzliche Betreuungsleistungen. Das habe ich von ihr gelernt und offensichtlich ganz gut.
Ja. Und nicht im Studium, erstaunlicherweise.
Ja.
Da ging es mehr um Krankenhaus dann.
Also wenn sich mal jeder so reflektiert, was er im Studium gelernt hat oder in der Schule gelernt hat, wie viel wende ich davon im tagtäglichen Leben an? Das ist ein geringer Prozentanteil. Also viel ist, glaube ich, auch Lebenserfahrung und diese Informationen, die man hat, miteinander zu verknüpfen so, und da das Beste draus lernen. Und neugierig bleiben tagtäglich.
Ja, das stimmt natürlich. Wie lange warst du denn im Rettungsdienst tätig, bevor du überhaupt die Leitung übernommen hast?
Oh, ich weiß es gar nicht so genau. Das muss irgendwie 99, 2000, 2001 gewesen sein.
Also so 4, 5 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. 96 hast du angefangen?
96 habe ich angefangen. Nee, es stimmt nicht, was ich sage. Aber ich war länger dort. Auch 2002 muss es gewesen sein. Auch 2002.
Ja, das war schon ein paar Jahre.
Das war dann aber auch so, dann bin ich auch nicht mehr Hubschrauber geflogen. Dann als Rettungsdienstleiter musste man wirklich vor Ort sein. Und der Christoph 35 steht so ein bisschen oben auf dem Marienberg. Und da ist man so ein bisschen abseits. Und als Rettungsdienstleiter musst du vor Ort sein. Bei den Rettungswagen mit dabei sein. Und von daher war ich dann bin ich fast nur noch Rettungswagen gefahren. Und dann gab es aber so einen ersten Wechsel, dass die Einsatzindikationen nicht mehr nur Notfallrettung war, sondern ganz viele soziale Indikationen. Also bei manchen, da wusste man, wenn es hieß der Name, dann brauchten die gar nicht mehr die Adresse sagen und die Hausnummer. Und manchmal kannte man auch die Krankenkasse schon, das Geburtsdatum vielleicht nicht so. Aber das waren viele soziale Indikationen und dann ging auch so die, wo ich dann gesagt habe, ist das noch das, was du die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie machen willst? Und das war es eben auch nicht. Und ich kann mich noch an meinen letzten Dienst erinnern. Dann habe ich in einer früh um 2 in einer Rettungsstelle in Brandenburg im Klinikum gestanden und habe gesagt, so, jetzt ist noch 3, 4 Stunden und dann ist mein letzter Rettungsdienst zu Ende. Dachte ich damals. Eingesprungen bin ich dann immer noch mal, wenn dann irgendwie Not am Mann war. Das ging damals noch, heutzutage könnte ich's nicht mehr und würde es auch nicht mehr machen wollen.
Und war das dann auch ein Grund, warum du das Studium begonnen hast, wenn du das jetzt so erzählst, dass es dich da so ein bisschen weggezogen hat, würde ich es mal beschreiben?
Das war schon zu der Zeit, wo ich noch Rettungswagen gefahren bin und auch Leiter Rettungsdienst war. Da habe ich ja schon studiert, das habe ich dann schon berufsbegleitend gemacht. Dadurch, dass man nur 10, 12 Dienste im Monat hatte, war das eben möglich, dass man eben auch abends dann fast immer dorthin gehen konnte. Man hatte gute Studienpartner. Damals ging das alles noch per Fax. Die haben dann mitgeschrieben und am nächsten Morgen von Arbeit aus alles rübergefaxt. Da hat man 10, 12 Seiten im Fax liegen gehabt. Total spannend, wie das damals noch so funktioniert hat. Das war eben zu der Zeit, wo ich Rettungswagen gefahren bin und Leiter Rettungsdienst war. Das war die Zeit des Studiums.
Ja. Und war das schon für dich so ein Ausblick, dass du sagst, du würdest dich gern auch weiterentwickeln innerhalb vom Verband? Also so mit Blick vielleicht auch auf eine Leitungsposition, also jetzt Regionalvorstand, oder war das einfach, dass du sagst, das machst du für dich und mal gucken, wo es hingeht?
Das war zunächst für mich und ich hatte damals auch die eine oder andere Idee, was ich noch machen könnte. Und das war auch eher Richtung Technik nochmal was zu machen oder auch eher was Richtung Krankenhaus zu machen. Da hat, wenn man in Brandenburg so verwurzelt ist und man über mehrere Jahre, fast ein Jahrzehnt, enge Kontakte hat, auch zum Krankenhaus, da gibt es auch mal der eine oder andere, der dann sagt, Mensch, Ralf, was willst du in 10 Jahren machen? Und dass ich nachher Regionalvorstand geworden bin, das war zu der Zeit in glücklicher Umstand, dass die Stelle vakant war. Es hätte auch was anderes sein können. Ja. Aber das war jetzt nicht, das war ja die Frage, zielgerichtet, ich möchte Regionalvorstand werden. Das war halt eine glückliche Fügung und so war es dann eben.
Ja, also grundsätzlich erstmal Weiterentwicklungspotenzial sammeln. Aber dann war es ja Tatsache ein total glücklicher Umstand und Zufall, dass das zusammentraf. Deine Weiterentwicklung, deine private Weiterentwicklung und dann die offene Stelle. Sonst wärst du vielleicht gar nicht mehr hier.
Das könnte durchaus sein. Aber das weiß man, das ist ja das Schöne am Leben, dass man das nie weiß, was mache ich in 5 Jahren. Ne? Ja. Also das ist ja das Schöne daran.
Was machst du denn in 5 Jahren?
In 5 Jahren bin ich vielleicht noch ein bisschen hier.
Ja.
Vielleicht auch schon ein bisschen nicht mehr. Mal gucken, was so passiert.
Stimmt, jetzt wo ich gelernt habe, dass du ja nicht 55 bist, hat das ja ein sichtbares Ende sozusagen.
Ja. Moment. Also die Rundenzahl auf der 400-Meter-Bahn ist begrenzt.
Ja, genau. Ja. Also wirst du dich vielleicht jetzt nicht nochmal zum Landesvorstand weiterentwickeln. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Gedanke.
Ja, das könnte ein Gedanke sein, aber es ist nicht meiner.
Nee, okay. Also. Wir haben ja auch einen ganz guten Landesvorstand, das muss man auch sagen.
Absolut.
So, jetzt muss ich, du bist ja gut vorgeprescht, nein. Aber wie hat sich das dann weiterentwickelt? Du warst dann erstmal Regionalvorstand in Brandenburg Nordwest und das war sehr klein damals. Wie hat sich das entwickelt für dich spürbar? Also gab es einen spürbaren Aufschwung in der Zeit oder war das eine Weile lang die drei Dienste und man war so zufrieden sozusagen?
Nein, schon damals war es so, wer sich mit dem, was er hat, zufrieden gibt, der wird irgendwann Herausforderungen haben, denen er sich stellen muss. Und das ist so wie in der Landwirtschaft. Wenn du so eine Monokultur immer nur anbaust und immer nur Kartoffeln anbaust, dann werden die Kartoffeln immer kleiner. Die werden nicht größer. So. Und damals gab es halt den Rettungsdienst, den Fahrdienst, den kassenärztlichen Notfalldienst, hatte ich vorhin vergessen, und den Pflegedienst und so ein kleines bisschen Fahrdienst. Und gerade im Fahrdienst haben wir noch eine große Chance, oder habe ich eine große Chance gesehen. Ja. Und habe meiner damaligen Regionalvorständin dann auch einen Vorschlag unterbreitet, wie man das mal machen könnte. Die war ganz schön skeptisch, hat dann auch manchmal gesagt, was sind denn das für Kosten? Das ist eine Abschreibung. Ach, sowas brauchen wir hier nicht. Aber ich habe es trotzdem weiterentwickelt und auch den Fahrdienst weiterentwickelt, sodass wir dann auch viel fürs Krankenhaus gefahren sind, für andere Tagespflegen. Und dann kam auch der Sprung, dass wir eine Dienststelle in Nauen aufgebaut haben, eine Dienststelle in Neuruppin aufgebaut haben, weil wir einfach so die Fühler immer weiter im Regionalverband unterwegs waren. Der Regionalverband umfasste der damals Brandenburg an der Havel, das Havelland, die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Und eigentlich war der Regionalverband nur in Brandenburg an der Havel unterwegs und war ja viel größer, das Territorium. Ja. Also muss man es auch weiterentwickeln. Und dann sind noch andere Dienststellen mit dazu. Genau.
Okay. Und da warst du aber selber noch unter einer Regionalvorständin tätig und als du dann selber Vorstand warst, welche Träume konntest du dir erfüllen?
Neuruppin, das war dann schon mein Kind sozusagen, die Dienststelle Neuruppin aufzubauen, was dann auch ganz gut gelungen ist. Auch die Anzahl der Mitarbeiter stieg dann auch rasant, weil wir dort auch gerade im Fahrdienst echt viel Aufträge bekommen haben, weil wir eben auch einen guten Job gemacht haben und das Preis-Leistungs-Verhältnis eben auch passte. Also gerade im Havelland, wenn ich dran denke, was wir dort im Schülerspezialverkehr teilweise gefahren haben, war das schon enorm.
Ja. Und jetzt bist du dann Regionalvorstand geworden. Wie kann man sich das vorstellen? Also man kommt ja erst aus einem Dienst und muss dann den ganzen Verband leiten. Gibt es da jemanden, der einen sozusagen an die Hand nimmt, der nochmal Sachen zeigt? Oder gab es eine Einarbeitung durch die vorherige Vorständin? Oder sitzt man dann da und muss gucken, wie es funktioniert?
Es gab schon eine Einarbeitung über auch einen längeren Zeitraum. Die Vorständin ist dann relativ schnell die JUH verlassen. Dann kam noch eine Intervention mit Oliver Pilz. Das war nochmal ein Kollege, der aus Bayern zu uns kam für anderthalb Jahre. Und da habe ich auch schon so, das war so eine Zeit, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, dass man mir den Oliver vor die Nase gesetzt hat. Aber genau dieses Jahr war total wichtig und das hat mich unwahrscheinlich geprägt, weil ich von Oliver viel gelernt habe, er vielleicht auch ein bisschen was von mir. Und als er dann nach anderthalb Jahren gesagt hat, ich gehe wieder zurück nach Bayern, dann war ich eben doch wirklich gut eingearbeitet und ich kannte alle Themen von den kaufmännischen Themen über Personalthemen und die Dienstleistungen, ja, da bin ich ja eigentlich hergekommen, die kannte ich schon.
Genau. Und war er vorher schon mal Regionalvorstand?
Ich weiß jetzt gar nicht so genau, aber er war schon in einigen Leitungspositionen in der Sozialbranche und wir haben uns da sehr, sehr gut ergänzt.
Ja, okay. Du hattest ja schon gesagt, der Verband war damals nicht so groß. Wann genau warst du dann Vorstand? In welchem Jahr?
2007. Habe ich begonnen.
Als Vorstand, ja. Als Vorstand, ja. Genau. Und 2008 wurdest du ja dann zusätzlich Vorstand in Potsdam mit dem Marc Fleming. 2007 war vermutlich Brandenburg Nordwest auch schon ein Mühchen größer. Und jetzt kam Potsdam dazu. Also erstmal, was war das für eine Rahmensituation und wie handelt man das?
Oh, das war eine wirklich spannende Zeit. Ich bin nach 14 Tagen Urlaub in Brandenburg an der Havel wieder in die Geschäftsstelle gekommen, hatte 10 Unterschriftenmappen gefühlt und ganz viel zu tun, um mir wieder den Überblick zu verschaffen. Und dann rief mein Chef an und sagte, Herr Bost, kommen Sie mal nach Berlin, die Landesgeschäftsstelle. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und dann haben sie mir gesagt, am Mittwoch stellen wir Sie in Potsdam-Mittelmark-Fleming vor als kommissarischen Regionalvorstand. Und das war schon spannend. Ich hab nie so viel nach Potsdam geguckt, weil ich hatte mit meinem Verband war ja ausreichend zu tun. Ich wollte noch ein bisschen was entwickeln und dann habe ich aber eine ziemlich klare Vorgabe gekriegt, dass ich dort mir einen Überblick, so schnell wie möglich einen Überblick verschaffen soll und die Geschäfte dort übernehmen soll. Mhm. Und dann überlegt man schon 2 Tage, wie mache ich das am besten.
Ja.
Wenn man irgendwo als Fremder hinkommt und soll sofort die Führungsverantwortung übernehmen. Und dann saß ich auch genau in dem Raum an einem Mittwochmorgen, 8 Uhr und hier saßen alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Landesvorstand hat dann sozusagen es verkündet, dass Herr Bost jetzt der kommissarische Vorstand ist und dann wird das Zeitfenster plötzlich, was man hat, das schmilzt dann ganz schnell zusammen, dass man alles, was an Post hier reinkommt, sich angucken will. Das war in Brandenburg an der Havel nicht mehr so. Da hat man das schon vorselektiert. Ich habe nur das Wichtige bekommen. Aber man muss ja wissen, wie so ein Verband tickt. Ganz viele Mitarbeitergespräche geführt, um einfach zu verstehen, wer hat hier welche Aufgaben und. Aber die Mitarbeitenden hier haben mir das wirklich auch nicht schwer gemacht. Sie haben es mir sogar leicht gemacht und haben gesagt, das funktioniert ja eigentlich so und so. Und so und so war das damals. Und jetzt ist das plötzlich anders. Ja, das ist aber meine Art, dass es anders ist. Und das hat sie nicht doll gestört, dass es anders war, sondern da waren sie auch davon überzeugt, dass das auch ein guter Führungsstil ist. Und insofern habe ich mich hier schnell einarbeiten können und konnte hier schnell überblicken, was so passiert, neben dem, was noch dazu kam. Weil wir haben... bin Anfang November irgendwie hierher gekommen und also Anfang November 2008. Und dann haben wir zum 1.12. einen Pflegedienst übernommen in Luckenwalde und zum 1.1. einen Rettungsdienstbereich in Bad Belzig mit ungefähr 60 Mitarbeitenden. Mhm. Und das war schon spannend.
Ja.
Das war eine sehr spannende.
Ja, glaube ich gern. Brandenburg Nordwest. Wie groß war damals so die Mitarbeiterzahl?
80 bis 100 Mitarbeiter waren das.
Ja.
So.
Und
in etwa.
In Potsdam dann? Also mit den 60, die dann dazu kamen im Januar?
Müssen so 240, 250 gewesen sein, ungefähr.
Also ist ja schon eine ordentliche Schippe mehr.
Genau.
Ja. Und war Potsdam vor dir schon eine geraume Zeit quasi führungslos oder war das ein nahtloser Übergang?
Das war ein fließender Wechsel.
Ja, okay. Also war das wirklich, ja gut. Aber ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Dann laufen nicht so viele Aufgaben auf, die dann im Nachgang auch noch bearbeitet werden müssen.
Das stimmt, ja.
Ja. Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Also du musst ja dann wahrscheinlich örtlich einmal in Potsdam sein und einmal in Brandenburg Nordwest. Wie managt man sowas?
Das hat sich relativ schnell eingespielt, weil jeder hat Gesprächsbedarf. Und da sind auch diese Gespräche mit den Führungskräften, die jetzt so die Fachbereichsleiterrunden oder Bereichsleiterrunden geworden sind, die haben sich damals so ergeben, dass man mit allen Entscheidungsträgern der jeweiligen, also des Verbandes in Brandenburg an der Havel und in Potsdam, dass man die regelmäßig getroffen hat und sich ausgetauscht hat. Und sie wollten natürlich wissen, wann bist du im Haus?
Ja.
Und dann war das immer so, dass ich Montag und Donnerstag in Brandenburg an der Havel war. Manchmal auch nur halbe Tage, je nachdem, weil man muss ja auch nicht nur die Geschäftsstelle bespielen, sondern auch die Dienststellen.
Ja.
Da muss man ja auch trotzdem präsent sein. Und die anderen Tage dann in Potsdam war. Ich hatte damals schon meinen Lebensmittelpunkt in Potsdam, in Potsdam-Golm. Und von daher war das ganz gut gelegen und das passte dann so am besten. Also das war relativ schnell zu strukturieren und vielleicht kommt doch daher meine Strukturierung.
Vielleicht.
dass man eben mit den begrenzt vorhandenen zeitlichen Ressourcen dann so gut wie möglich agieren muss.
Ja, okay. Und gab es von irgendeiner Seite Unterstützung, jetzt abgesehen von deinen Bereichsleitern, die du so hattest, aber war jemand aus dem Landesverband da, der irgendwie noch unterstützt hat oder war es das Tatsache du?
Nee, also alleine kann man sowas einfach nicht bewältigen. Also ich hatte ganz viel Unterstützung in den Verbänden, aber ich hatte auch aus der Landesgeschäftsstelle heraus ganz viel Unterstützung. Aus dem Controlling heraus, wenn es um die Bewertung von betriebswirtschaftlichen Entwicklungen ging, wenn es auch um Personal ging. Rainer Tietze, der war damals Personalleiter, ein ganz toller Mensch auch und der hat mich da auch wirklich sehr, sehr doll unterstützt. Aber auch die Landesvorstände mit Jörg Lüssem und Herrn von Rümker, die waren da immer mit dabei und da war auch der Landesverband noch nicht so groß. Also ich bin selbst mit Herrn von Rümker mal zu einem Mitarbeiter, zu einem kritischen Mitarbeitergespräch gefahren. Hat er gesagt, Herr Buß, da komme ich mit, da will ich mit dabei sein. So, also die waren da teilweise auch eng eingebunden und haben da auch alle unterstützt. Mhm. Ja.
Und gab es sowas auch untereinander der Regionalvorstände, dass die sich dann da irgendwie mal unterstützt haben?
Ja, auch. Also das ist auch so, dieser Austausch mit den Regionalvorständen, das war damals schon. Und wir sind ja so einige, wie Ralf Opitz, Matthias Rudolf, wir sind ja schon ewig lange bei den Johannitern und wir kennen uns lange und wir fragen uns natürlich, aber wenn wir irgendein Thema haben, dann rufen wir uns auch an und sagen, kennst du das? Hast du das schon mal gehabt? Ich habe gerade noch keine Lösung dafür. Oder ist es bei dir genauso? Da haben wir uns damals schon ganz intensiv ausgetauscht und das machen wir heute noch genauso.
Ja. Aber das ist doch schön. Dann hat man da wenigstens so ein bisschen, also ich will nicht sagen, man steht sonst allein auf weiter Flur als Vorstand, aber man ist schon in so einem Verband eine Sonderposition. Und wenn man dann nochmal jemanden hat, mit dem man sich auf einer Ebene austauschen kann, ist wahrscheinlich ganz charmant.
Das ist ganz wichtig. Wir stärken uns da manchmal gegenseitig auch die Schulter. Bei einer Jahresabschlussfeier von einem Kollegen, der haben wir auch so durch den Saal geschaut, wo die Mitarbeiter dort wunderbar feierten und ganz gelöst und gelassen waren. Und da hat er mir die Hand auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das ist mein Dank.
Ja.
So. Und das trifft es gar nicht besser. Ja, ich freue mich da auch immer, wenn wir in Schepe alle zusammen sind und dann unser Sommerfest feiern. Dieses Jahr die 35 Jahre. Das ist schon immer bemerkenswert zu sehen, wenn man mal so viel wie möglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an einem Ort sieht und mal sieht, wie toll sich dieser Verband auch entwickelt hat.
Ja, also das muss man ja echt sagen. Ich bin ja nun bei weitem nicht so lange dabei wie du. Aber immerhin bald 9 Jahre und das ist, allein wenn man den Raum hier anguckt, saßen wir, glaube ich, damals zu 7 hier, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Ja.
Und mittlerweile passen wir halt nicht mehr rein.
Ja.
Das ist schon echt, manchmal muss man den krass.
Was mit der Anzahl der Mitarbeiter zu tun hat.
Ja, der Raum hat sich nicht verändert und die Körperfülle hat sich auch nicht verändert. genau, nee, aber das ist schon erstaunlich. Das bringt mich auf den nächsten Punkt. Ich habe nämlich auch noch gelesen, dass zu der Zeit, als du hier in Potsdam angefangen hast, war ja nicht nur der Pflegedienst, also der ambulante Pflegedienst, der dazu kam und der Rettungsdienst, sondern es gab ja auch ein Neubauprojekt, das es so noch nicht gab bei den Johannitern. Also da hattest du ja wirklich eine komplett neue Aufgabe, wo du dich vermutlich nicht rückversichern konntest bei jemand anderes. Und zwar das Johanniterquartier. Das ist ja, also finde ich, wenn man 2 Verbände leitet plus sowieso schon Wachstum und dann noch so einen Batzen vor die Haustür geknallt, kriegt ja schon echt eine Aufgabe.
War eine Aufgabe, ist immer noch eine Aufgabe, ist total spannend und ich bin auch dankbar dafür, dass ich vom Bauen so viel lernen durfte wie im Johanniterquartier. Einige Erfahrungen hätte ich gerne darauf verzichtet, das gebe ich auch ganz ehrlich zu.
Darfst gerne sagen, welche.
Das können wir nochmal weiter ausführen, gerne. Aber in der Bauphase, es war dann auch Anfang 2009, hatten wir den ersten Spatenstich. Und das ist dann schon spannend, was dort so mit einem Neubauprojekt in dieser Dimension, und da wurden ja auch mehrere Millionen Euro verbaut, das war schon eine echte Herausforderung und hat im gesamten Landesverband alle herausgefordert. Also ja, vom Landesvorstand übers Controlling dort bis zu der operativen Ausführung und Umsetzung hier vor Ort war das schon eine spannende Zeit. Mhm. Aber auch von guten Unternehmen geprägt, die dort am Bau unterwegs waren, dass man da keine großen Herausforderungen hatte. Das war, das lief relativ gut durch, die Baumaßnahme, mit allen Ecken und Kanten, die es immer mal gibt. Mhm. Aber so dass das ganz große Desaster, siehe BER, das gab es dort nicht.
Nee, das stimmt. Und wer kam damals auf die Idee, dieses Haus zu bauen? Also wie ist das entstanden?
Das war noch meine Vorgängerin.
Ach so.
Die hatte das Projekt im Grunde entwickelt und dann beim Landes- und beim Bundesvorstand präsentiert. Und die haben gesagt, okay, das ist einzigartig, das hatten wir noch nicht. Mhm. Aber die Johanniter sind eben für alle da. Ja. Und von daher hat das Präsidium am Ende des Tages auch gesagt, okay, wir stimmen dem zu und dass das Projekt kann umgesetzt werden. Mhm. Und dass es ein erfolgreiches Projekt ist, das kann man, glaube ich, immer noch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, ob es Nachahmer gibt innerhalb der Johanniter mittlerweile?
In der Form glaube ich nicht, aber so ähnliche Wohnformen wurden an unterschiedlichsten Standorten auch umgesetzt. Mhm. Und nicht immer mit dem hohen, sehr, sehr hohen qualitativen Anspruch, aber in unterschiedlichen Segmenten wurde dann da schon in Hannover wurde etwas gemacht, auch im Süden von Deutschland. Da gibt es schon einige Nachahmer.
Ja, okay.
Und es sind auch immer mal wieder Vorstände hier, die sagen, wollen auch sowas oder sowas Ähnliches machen. Können wir mal einfach eine Stunde plaudern und Kaffee trinken und ihr erzählt mal so, welche Fallstricke dort so lauern, welche Fehler sollten wir nicht machen.
Genau.
So, und das ist, das zeigt ja auch, dass das Projekt immer noch so eine Leuchtkraft hat im Bundesverband.
Welche Fehler sind denn das oder welche Fallstricke?
Wir haben im Nachgang mit einigen Baumängeln zu tun gehabt.
Ah, okay.
Und die hätte man sicherlich mit einem intensiveren Baucontrolling hätte man das umgehen können.
Mhm.
Ob man damals schon dieses Baucontrolling in der Form gehabt hätte, wie wir es jetzt von anderen Unternehmen sehen, die wir auch bei größeren Bauprojekten mit hinzuziehen, die uns also baufachlich, aber auch wirtschaftlich, also auf die Zahlen guckend, dort unterstützen, weiß ich nicht, ob es das damals schon gab.
Mhm.
Weil auch das hat sich enorm weiterentwickelt. Aber wenn wir jetzt solche oder so eine ähnlichen Projekte anfangen, dann machen wir das nicht nur im Innenverhältnis Johanniter, Planer und Bauleitung, sondern dann ist immer das Baukostencontrolling und das baufachliche Controlling immer mit dabei. Und
ja,
das ist jemand Externes.
Ja, ah, okay. Ist nicht von uns.
Nee. Also das kaufen wir uns dann wirklich ein, weil das ist auch so spezielles Fachwissen. Wir würden uns ja auch nicht vom Straßenbahnfahrer, der einen sehr, sehr guten Job macht, würden wir uns auch nicht operieren lassen, sondern dafür gibt es halt Fachleute.
Ja, ja,
genau. Und das sind halt dann das Baufachliche und das Zahlentechnische, was dann andere Unternehmen beisteuern.
Genau. Und nun haben wir ja noch ein zweites Quartier in Miechendorf, viele Jahre später errichtet. Sind das Dinge, die da schon berücksichtigt werden konnten?
Das Quartier in Miechendorf hat eine grundsätzlich andere Voraussetzung.
Ach so.
In Potsdam ist das unser Grundstück, unser Haus, da sind wir 100%iger Eigentümer.
Ah ja.
In Miechendorf sind wir nicht nur über das Thema, wir brauchen Kita-Plätze, sind wir nach Miechendorf gekommen. Da war ich mit Katrin Laeigen in so ziemlich jedem Ausschuss, den es dort gibt. Wir wurden da auch noch ganz intensiv von Hartmut Bösch, der damals noch Gemeindevertreter war, mit unterstützt worden. Und dann haben wir in einem dieser Ausschüsse haben wir den Herrn Kuttig kennengelernt. Mhm. Und der hatte dieses Grundstück schon gekauft und wusste, er will dort was bauen, wollte aber eher eine stationäre Einrichtung bauen.
Ja.
Und wir hatten eher das Thema Kita und dann haben wir uns das Johanniterquartier angesehen und haben dann die Kooperation Johanniterquartier Potsdam mit dem Jugendclub und mit Schulen nochmal näher angeguckt und haben gesagt, wir verbinden mal Jung und Alt und bauen auf dem Grundstück eine Kita und dieses Servicewohnen. Und insofern ist das nicht unser Eigentum. Wir sind dort Generalmieter und machen den Konzertdienst, die ambulante Pflege, Tagespflege und die Kita, dass dort eben Jung und Alt harmonieren in diesem Haus.
Ja.
Und das ist, manchmal am Radio höre, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, dass es Klagen gibt, weil in der Nachbarschaft eine Kita ist, weil die Kinder so laut sind.
Ach so, ja.
In Michendorf ist das eher so, dass die Senioren auf dem Balkon sitzen und gucken, was die Kinder da unten auf dem Spielplatz machen. Und die finden das eher angenehm und schön. Und wenn die dann zum Vorlesetag dort zum Vorlesen kommen oder zusammen backen oder zusammen irgendwelche Aktionen im Haus starten, dann sind die richtig eng verbunden. Und das ist das, was Michendorf eben auch auszeichnet, das Johanniterquartier. Sind eben andere Voraussetzungen.
Ja.
Wir sind nicht Eigentümer.
Ja.
Also wenn dort irgendein Baumangel ist, dann gehen wir an den Vermieter heran und sagen, hier, beseitige das mal.
Stimmt, dann hat man im Nachgang einfach nicht die Sorgen.
Ja, genau.
Okay, verstehe. Nun muss man ja sagen, also na, wir hatten ja schon zwei Verbände, mehrere neue Dienste, großes Neubauprojekt. Also ne, das Quartier in Potsdam ist ja wirklich riesig mit da ist ja Fahrdienst drin, da ist der Hausnotruf drin, da ist unser Service drin, die Tagespflege, der Concierge und die Wohnungen, die Wohneinheiten, plus noch Freizeitangebote, Bibliothek und so weiter und so weiter. Also wirklich ein Riesenkomplex. Nur, dass man mal die Größenordnung so ein bisschen vor Augen hat. Was hat das mit deinem privaten Leben gemacht? Also es gibt ja nicht nur Arbeit und das klingt halt nach sehr viel. War da noch Zeit außer für Schlaf, noch für andere Dinge?
Ja, ist auf jeden Fall, muss auch sein. Also man braucht ja auch einen sehr guten Rückhalt zu Hause. Den hatte ich immer, den habe ich immer noch. Der ehemaliger Amtsdirektor in Niemek, der Thomas Hämmerling, der hat bei seiner Verabschiedung als allererstes seiner Frau gedankt.
Ja.
Und da hat er tosenden Beifall bekommen.
Ja.
Weil genau das braucht es auch. Du brauchst halt jemanden an deiner Seite, der den Rücken frei hält. Und das muss man eben haben. Man kann zu Hause dann nicht noch eine Baustelle haben. Obwohl, wir haben da noch ein Haus umgebaut, das haben wir auch noch gleichzeitig gemacht.
Oh, wow.
Und ich weiß, Jörg Lüssem hatte mich mal irgendwann angerufen und hat gesagt, Herr Burst, können wir mal sprechen? Und ich sagte, Herr Lüssem, ich bin gerade auf der Baustelle. Ah, nee, das ist dann wichtiger. Und habe ich aufgelegt und habe ich gemerkt, er denkt jetzt bestimmt, ich bin im Johanniterquartier, ich war aber zu Hause auf meiner Baustelle.
Nicht schlimm.
Ich habe nicht geschwindelt.
Nee, genau. Ja, also das ist echt eine Menge. Das kriegt vermutlich auch nicht jeder gewuppt.
Nein, es gibt jeder Regionalvorstand hat diesen Anspruch, das zu wuppen und macht das auch so. Hm. Und das ist halt der so ein Stück weit Ehrgeiz, den man hat, der nicht übertrieben sein darf, sondern so ein gesunder Ehrgeiz, was weiterzuentwickeln und etwas zu machen und etwas zu bewegen. Um nicht auf der Stelle zu treten. Das hatten wir ja vorhin schon mal, dieses Thema. Es muss sich immer weiterentwickeln. Und dann hat man ein großes Aufgabengebiet und dann kommen noch solche Sachen wie Corona dazu.
Ja.
Also das war ja dann auch eine Zeit, die uns alle erstmal mit vielen Fragen beschäftigt hat und wenig Antworten. Und wir dann innerhalb kürzester Zeit aber auch mit dem Landesvorstand, mit allen Regionalvorständen, wir hatten dann, glaube ich, immer Montag 19 Uhr so eine Schalte, wo wir uns immer das Update geholt haben. Was macht ihr eigentlich? Wie geht das eigentlich weiter? Also Krise konnten wir richtig gut und können wir richtig gut. Das konnten wir zu Corona-Zeiten, das konnten wir 2015 zur Flüchtlingshilfe. Da zeigt sich dann wieder die Stärke, weil auch alle mitziehen. Und nicht nur die Regionalvorstände, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verbänden. Also wir haben ja, weiß ich nicht, ich glaube 20 oder 25 Testzentren hatten wir in Potsdam, die wir personell bespielt haben. Und das kann kein Vorstand alleine machen.
Ja.
Und das kann nicht nur ein Bereichsleiter alleine machen. Da gehören ganz, ganz viele dazu. Und wenn dann alle mitziehen, dann ist es natürlich toll zu sehen. Dann sieht man, man hat die richtigen Leute am richtigen Platz.
Ja. Ja, das war natürlich irre, weil man super viele Menschen brauchte, die das auch bespielen.
Genau.
Ja, irre Zeit irgendwie. Katastrophenfest, ja, braucht man es? Ist man froh, wenn man so durch so einen normalen Alltag geht? Oder braucht man manchmal, was heißt jetzt den Kick, aber es ist ja doch schon eine aufregende Zeit.
Es gibt ja eine Bereichsleiterin, die sagt, unter Druck sind wir am besten. ich brauche es nicht jeden Tag.
Ja.
Das ist nicht so. Es macht Spaß. Man muss neugierig sein und neugierig bleiben. Und dann kann man, glaube ich, auch den Job gut bewältigen. Mhm. Das ist nicht nur ein Job, es ist eine Aufgabe.
Ja.
Und man muss sich auch davon mal distanzieren können und lösen können, um auch mal sich zurückzulehnen und zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich in 3, 4, 5 Jahren sein? Welche Ziele haben wir denn bis dorthin? Was müssen wir anpassen, damit wir dann immer noch den Anforderungen gerecht werden? Und man braucht dann auch die Mitarbeiter, die diese Gedanken und diese Ideen, die man hat, auch mitverfolgen und die das mitnehmen und die dann die Freiräume haben, das auch mitzugestalten.
Ja, und jetzt muss ich mal fragen, nach so vielen Jahren, hast du noch Wachstumslust?
Klar, sonst hätten wir den Fahrdienst in Ludwigsfelde nicht aufgebaut.
Stimmt,
also
ja.
Das ist, da habe ich immer noch Lust dazu, weil das auch so eine imaginäre Aufgabe von uns ist. Fahrdienst, das gehört mit dazu. Ich sag mal so, wir haben gerade noch eine Ausschreibung laufen, da geht es um die einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber, das sind so Beratungsleistungen. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt der Johanniter Unfallhilfe so zuzuordnen.
Ja.
Oder auch das Haus der Kinder. Das ist einfach unsere DNA, das gehört einfach mit dazu. Und da würde ich schon noch gerne das eine oder andere realisieren und umsetzen. Auf jeden Fall.
Da ploppt bei mir direkt eine andere Frage auf, einfach weil es bei mir privat auch gerade immer so im Hinterkopf ist. Jetzt gibt es ja auch immer mal Veränderungen, also politische Veränderungen, die mit Finanzierungen zusammenhängen, von der wir ja irgendwie auch ein Stück weit abhängig sind. Und Fahrdienst beispielsweise übernimmt ja viele Schulfahrten für Kinder mit Beeinträchtigungen, haben wir auch. Wie wägt man da ab? Also man muss ja wahrscheinlich immer so ein Stück weit so dieses politische Geschehen im Hinterkopf haben und gucken, in Anführungsstrichen, macht es jetzt Sinn? Ist es für uns, ja, lukrativ klingt falsch, aber kann ein neuer Dienst überleben, wenn wir den jetzt ins Leben rufen oder nicht? Also es sind ja immer, ist ja immer an diese Veränderungen geknüpft, sinkende Kinderzahlen und sowas alles.
Ja, ja. Das eine sind ja politische Entwicklungen und das andere sind ja Entwicklungen, wenn du jetzt gerade die Kinderzahlen ansprichst, die sinkenden, das hat sicherlich auch manchmal politische Ursachen, aber das ist jetzt so eine Entwicklung der Gesellschaft, dass wir jetzt hier so eine Talsohle haben, die auch aus unterschiedlichsten Gründen nachvollziehbar ist und auch ein Stück weit zu erwarten war. Nicht in der Ausprägung, aber auch so ein Stück weit zu erwarten war. Mit der politischen Meinung, wir sind mit unseren Mitarbeitenden, sind wir auch so ein Spiegelbild der Gesellschaft mit 460 Mitarbeitern in den drei Gebietskörperschaften. Und da müssen wir uns schon der Herausforderung stellen. Die politischen Veränderungen, was sich mit Reformen, die jetzt anstehen, die in aller Munde sind, dass es ein Sommer, ein Herbst der Reformen wird, das können wir nicht vorhersagen. Wir können nur so ein Gefühl dafür entwickeln und auf Referentenentwürfe versuchen, Einfluss zu nehmen. Und das machen wir auch. Es gibt ja gerade dieses GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, wo ganz viel drinsteht, wo wir sagen, das ist ein Unding. Da waren wir gestern auch nochmal in der Stadtverwaltung in Potsdam und haben dort mit Landtagsabgeordneten gesprochen. Das können wir nur bedingt beeinflussen. Da müssen wir uns der Herausforderung stellen. Ich glaube nicht, dass in das Sozialsystem so grundlegend eingegriffen wird, dass alle unsere Dienstleistungen gefährdet sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber wir müssen damit rechnen, dass es an der einen oder anderen Stelle der Rotstift angesetzt wird und dass es dort weniger Aufträge geben kann. Und den Herausforderungen müssen wir uns dann stellen. Wir müssen es jetzt im Hinterkopf haben, keine Frage. Aber dann etwas umzusetzen und zu verändern und anzupassen, das können wir erst machen, wenn das wirklich spruchreif ist.
Okay.
Und das ist auch noch ganz wichtig, das war aber schon so eine Maßgabe, die haben wir vor, dann haben wir mit den Lesehunden angefangen, das ist so 5, 6 Jahre mindestens her, vielleicht sogar noch länger.
Ich hätte jetzt auch so 18, 19 gesagt.
Ja, vielleicht ist auch noch vor Corona, na klar, vor Corona war das ja. Also da habe ich immer gesagt, Wir brauchen auch eine Idee, wie wir das dauerhaft finanzieren wollen. Wir können das nicht nur über Spenden und Fördermittel machen. Wir brauchen auch ein Finanzierungskonzept dazu, dass zumindest unsere laufenden Kosten gegenüber den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gedeckt sind. Und ähnlich ist es mit freiwilligen Leistungen der Städte und Gemeinden. Mhm. Weil die werden jetzt alle gestrichen. Und wir sehen ja Jugendclubs und so wichtig, wie sie sind. Aber es fällt jetzt weg.
Ja.
Und da sind wir immer sehr, sehr vorsichtig gewesen und haben gesagt, das müssen wir uns genau angucken, ob wir in dieses Geschäftsfeld einsteigen, weil es ist eben nur eine freiwillige Leistung. Und jetzt haben wir eben das Thema, dass diese freiwilligen Leistungen spätestens jetzt, wo ja alle Kassen leer sind, gestrichen werden.
Aber wir haben jetzt keine Dienste, die darauf berufen, vermutlich.
Nee. Oder? Nee. Also freiwillige Leistungen, haben wir jetzt gerade so nicht. Nein.
Mhm. Ja. Nee. Okay. Aber ist ja trotzdem etwas, das irgendwie im Hinterkopf mit rumwabern muss, vermutlich.
Ja klar, das muss man immer noch mit bedenken, dass es da zu Veränderungen kommen kann. Und wir sehen es ja gerade, bestes Beispiel ist das Bauvorhaben in Niemek, wo wir eigentlich eine Kita und einen Hort bauen sollten mit einer Kapazität von etwas über 306 Plätzen. Und jetzt, nachdem wir angefangen haben zu bauen, der Kita-Bedarfsplan neu geschrieben wird und man nur noch von ca. 100 Kindern ausgeht, die dort nur noch eine Kita, keinen Hort mehr braucht. Und das sind so erste Auswirkungen, die wir sehen, die uns direkt betreffen und wo man dann auch im Innenverhältnis mit dem eigentlichen Auftraggeber, mit der Stadt Niemek, doch schon echte Herausforderungen hat, weil da geht es dann doch schon um Auswirkungen, die sich ja über den Abschreibungszeitraum eines Objektes erstrecken. Und das sind ja 33 Jahre wenigstens.
Ja. Na, vor allen Dingen, die Bauphase hat ja schon begonnen. Das muss man ja auch sagen.
Genau.
Also da sind ja schon erste Schritte passiert. Wenn jetzt der Bedarf gesenkt wird, wie macht man da weiter? Das Haus wurde ja geplant auf 300 Kinder.
Na, wir wollten in zwei Bauabschnitten bauen.
Ja.
Und wir haben jetzt bis jetzt nur den ersten Bauabschnitt. Und der zweite ist schon gecancelt sozusagen.
Ja.
Also der Hort wird gar nicht erst gebaut und da wären dann 170 Plätze in etwa drin gewesen.
Mhm.
Und jetzt können wir die Kubatur des Baukörpers noch anpassen. Und da sind wir also gerade in den Planungsschritten. Und müssen das dann versuchen, so gut wie möglich umzusetzen. Das ist dann nur noch für 100 Kinder.
Ja. Aber ja auch ungünstig.
Spannend.
Ja.
Zumindest spannend.
So, ich mache mal nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Du warst ja sehr lange, wie gesagt, Vorstand von zwei Regionalverbänden. Wir haben jetzt schon ein bisschen weiter gespult. Das warst du ja aber nicht für immer. Und irgendwann hast du Brandenburg Nordwest abgegeben. Wie lange warst du Vorstand und wie kam es dann zu der Veränderung? Das wäre jetzt nochmal spannend.
Das hat sich abgebildet mit einem Ausbau der Dienstleistungen in beiden Bereichen. Das Johanniterquartier, was ja das ist eigentlich nochmal so ein separater Regionalverband gewesen damals, weil eben auch die Tagespflege, du hast gesagt, der Pflegedienst, der Fahrdienst, dann das eigentliche Vermietungsgeschäft dort mit an den Start ging. Und dann habe ich in den jährlichen Gesprächen mit dem Landesvorstand auch gesagt, wir müssen jetzt mal drüber nachdenken, wie wir das zukünftig strukturieren wollen. Und da gab es dann mehrere Überlegungen, will man zwei Regionalvorstände platzieren, die sich über das ganze Territorium beider Regionalverbände die Aufgaben teilen. Also einer macht Pflege und der andere macht Rettungsdienst, Fahrdienst und, dass man das so ein bisschen aufteilt mit so einem einer Geschäftsverteilung oder ob man eben beide Regionalverbände wieder voneinander loslöst. Denn über 4-5 Jahre wachsen die Verbände auch so ein bisschen zusammen. Das ist ganz automatisch, dass sowas passiert.
Ja.
Dann hat hier eine Bianca Scherer auch mal den Haushaltsplan für Brandenburg an der Havel mitgemacht, weil dort eben ein Krankenstand war. Und wenn man Lösungen sucht, dann ist das eben manchmal auch die Lösung, dass man das aber dann wieder trennen muss.
Ja.
Und dann haben wir in einem Haushaltsplan, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, haben wir das erste Mal so einen zusätzlichen Regionalvorstand mit Kosten auch beplant. Und dann gab es eben hier auch ein paar Weiterentwicklungen in Potsdam. Und dann war irgendwann die Frage, wie bei so einem Heiratsantrag, was macht man jetzt? Ja? In Brandenburg an der Havel ist man groß geworden,
ja.
Das ist eigentlich so der Heimatverband. Potsdam und Umgebung, Johanniter hatten in Potsdam kein richtiges Gesicht. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen doch in der Landeshauptstadt ein Gesicht als Johanniter. Ja. Und das entwickelte sich jetzt mit dem Fahrdienst, Pflegedienst, Johanniterquartier. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Und die war nicht einfach.
Ja.
Da habe ich lange drauf rumgekaut und habe lange überlegt, wie ich das mache. Und dann hatte ich für mich eine Entscheidung auf der Basis, wo sind die größten Herausforderungen und die größten Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Und die habe ich in PMF gesehen. Mhm. Jetzt dürfen die Brandenburger nicht traurig sein. Und als ich das dann insbesondere der sehr geschätzten Pflegedienstleitung in Brandenburg sagen musste, das war schon kein schönes Gefühl. Ja. Also das sind so Gespräche, die wenn man Regionalvorstand wird, denkt man nicht dran, dass man mal solche Gespräche auch führen muss. Und das sind auch keine Gespräche, wo man sich drauf freut und die man gerne macht, aber sie gehören mit dazu.
Ja.
Und dann ist die Entscheidung eben so gefallen und
jetzt Punkt. Bist du hier. Aber du hast es quasi ein Stück weit mit selber angeschoben, dass zumindest die Trennung wieder vollzogen wird.
Das war die einzig logische Konsequenz, das so zu machen, weil das tut den Johannitern im Gesamten nicht gut, wenn man da permanent mit 120 durch die Gegend fährt, also 120%, nicht mit 120 km/h. und die Aufgaben einfach zu viel werden, weil dann schafft man das auch nicht mehr in der entsprechenden Qualität, die Arbeit zu machen.
Ja.
Und bevor das dann irgendwelche Auswirkungen hat, dann ist es einfach nur fair und ordentlich, dem Landesvorstand gegenüber zu sagen, wir können so weitermachen, aber das hat Konsequenzen, möglicherweise auch negative Konsequenzen. Mhm. Oder wir haben eine Lösung dazu und die heißt dann halt, wir trennen die Verbände oder machen eine Doppelbesetzung.
Das ist ja ohnehin ein Thema, sich neue Sachen quasi aneignen. Also na klar, damals Fahrdienst und Rettungsdienst warst du ja sowieso versiert. Pflege wurdest du gut eingearbeitet. Jetzt haben wir aber eben, wie du schon sagtest, Haus der Kinder, Haus der Jugend, Kitas, Social Media, Recruiting und. Also da sind ja tausend Sachen dazugekommen. Wie macht man das, dass man sich selber, also oder muss man sich das alles selber beibringen oder wie kriegst du Wissen über die Dinge, die du da so verwalten und leiten musst? Machst es ja nicht alleine, aber du musst ja, wie du schon gesagt hast, überall so ein Stück weit drin sein.
Mhm. Wie mache ich das eigentlich?
Ja.
Das ist Learning by Doing, wenn ihr mir eine Ausbildungskampagne, also der Bereich Social Media, eine Ausbildungskampagne vorstellt und mir 5 Icon an die Wand werft, wovon ich 3 nicht verstehe,
so,
dann frage ich einfach nach.
Okay.
Weil das ist ja nicht doof zu fragen.
So.
Man kann ja nur schlauer werden dadurch. Und das mache ich bei euch im Bereich genauso, wie ich das bei Anja Höfer, mit der hatte ich gerade eine Rücksprache. Weil Fundraising ist auch total anders. Das ist die Menschen, die dort agieren, sind Fundraiser, die sind richtig gut, aber die sind eben auch anders.
Ja.
Beim Recruiting ist das genauso, hatten wir vorhin schon mal, wie sprechen wir Unternehmen richtig gut an. Da frage ich eben auch, warum machen wir das eigentlich so? Und das zieht sich dann über das Haus der Kinder, wo ich Olli Brückner frage, wenn ich sehr, sehr beeindruckt aus diesem Haus der Jugend, Haus der Kinder in Felgentreu herausgehe, wenn dort 8 Kinder in diesem Haus sind, die alle den Familien entnommen wurden und dort ein besseres Zuhause finden, da sind wir schon sehr, sehr beeindruckt oder da gehe ich auch sehr, sehr beeindruckt aus dem Haus raus und sage, was ihr dort tagtäglich leistet, das ist schon, das erzeugt nicht nur Gänsehaut. Ne?
Und
wir merken dann eben auch, dass wir in solchen Einrichtungen auch besonders auf unsere Mitarbeiter achten, dass die eben auch ihr Ventil haben, wo sie diese Eindrücke verarbeiten können.
Mhm.
Und diese offenen Augen müssen wir auch immer haben.
Das muss ich ja mal jetzt hier so am Rande sagen, den Eindruck habe ich ja bei Olli gefühlt nie. Also der wirkt ja immer komplett entspannt und ja, das ist halt so. Und dann machen wir das so. Wer hört dazu?
Der hat so eine Grundruhe in sich.
Ja, voll.
Und diese Grundruhe, weißt du, wer die auch hat?
Nee, weiß ich nicht.
Gordon Schulz.
Der
hat auch so eine, ich habe manchmal gesagt, Gordon, du mit deiner Grundruhe, du hast, bringst du mich in den Wahnsinn? Ja, also ganz ruhig, das schaffen wir schon, so. Das machen wir.
Genau.
Und Olli ist da auch so, ja. Kein Problem, da sprechen wir mit dem Jugendamt, das kriegen wir.
Ja, ja, genau, ja stimmt, Gordon ist auch so. Aber ist ja super, die sehen keine Probleme, das ist ja auch schön. Die sind so gut in ihrem Bereich drin, dass sie das einfach machen.
Aber die Frage ist, wie sie das verarbeiten und die haben mit Sicherheit auch ein Ventil, da bin ich mir ganz sicher. Aber müssen wir noch fragen.
Ja, wäre spannend.
Im nächsten Podcast.
Ja. Ich hatte Olli schon im Podcast, habe ich ihn nicht gefragt. Muss ich wohl mit Gordon mal sprechen. genau, so, jetzt warst du seit wann bist du nur in einem Verband tätig? Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Boah.
Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Jahre habe ich die Verbände gemeinsam geführt. 2008, da muss es 13, 14 irgendwie so gewesen sein. Habe ich mir nicht genau gemerkt. Müsste ich nachgucken.
Ja, kann schon sein. Weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, der Verband wächst ja, deine Aufgaben wachsen. Und wir haben uns vor 5 Jahren schon mal unterhalten. Da haben wir eine Dokumentation gedreht.
Ich sah vor kurzem.
Ja, du sahst vor kurzem einen Ausschnitt. Und damals hast du gesagt, dass du immer mal probiert hast, auch an einem Rettungsdienst, Sanitätsdienst, wie auch immer, so quasi teilzunehmen, das mit abzubilden. Ich vermute, dass der Verband mittlerweile so groß ist, dass es nicht mehr möglich ist. Aber wie sehr juckt es in den Fingern, das doch mal wieder zu machen?
Immer noch ganz doll. Also das ist so in einem Sanitätsdienst mit unterwegs zu sein, ist schon spannend. Das ist schon schön. Beim Firmenlauf am Neuen Garten oder nee, nicht am Neuen Garten, am Neuen Palais. Am Neuen Palais. Oder wenn ich es beim Handball sehe oder auch wenn ich in Kitas bin, ja, wenn da Kinder angeflitzt kommen, das nehme ich auch mal auf den Arm und mach mal Spaß mit den Kindern, versuchen Spaß zu machen. das ist schon schön, da juckt es immer wieder in den Fingern. Mhm. Und ich habe mit Sven Schmidt ein Commitment, dass ich in diesem Jahr noch alle Nachprüfungen machen möchte, dass ich als Rettungssanitäter wieder agieren könnte.
Ja.
Also das könnte, nicht will, also ich könnte es wieder. um dann mal auch in Sanitätsdiensten auch wieder gut ausgebildet zu sein und dort auf dem aktuellen Wissensstand zu sein.
Das passt ja dann zu dem Ausschnitt mit Vorstand aus dem Rettungsdienst.
Ja.
Ich sehe da schon eine neue Serie anstehen. Ja, aber das ist ja Tatsache, was, und ich glaube, das macht dich vielleicht auch ein Stück weit aus, dass man diese Wurzeln behält und versucht zumindest in der Tätigkeit selber zu bleiben.
Das ist auch ganz wichtig, um die Mitarbeiter zu verstehen.
Ja, genau.
Wenn man auch mal in der Kita einen Tag mitgearbeitet hat, wenn man im Fahrdienst mal mitgearbeitet hat, wenn man weiß, wie ist das, wenn eine Pflegekraft früh um 5.45 Uhr die Dienststelle aufschließt, sich die Schlüssel nimmt und alle Unterlagen und dann ins Auto steigt und dann von die ersten 2, 3, 4 Patienten noch staufrei und stressfrei anfahren kann. Und wenn es dann in die Rush-Hour reingeht, dann geht die Parkplatzsuche los und dann wird es stressig, dann wird es turbulent. Also auch zu verstehen, warum das so ist. Dann versteht man manchmal auch, warum dieses Auto einen Kratzer hat. Ich finde es nicht schön, dass es einen Kratzer hat, ja, überhaupt nicht. Aber man versteht so ein bisschen die Dienstleistung, was da dahinter ist. Und wenn ich sehe, wie viele Kilometer im Fahrdienst gefahren werden, wie viele Touren, die in den Pflegediensten gefahren werden, da kann nicht immer nur alles gut gehen. Mhm. Da gibt es eben auch mal das, was passiert. Das ist nicht schön, wir versuchen das immer wieder zu verhindern, aber es kann eben passieren. Und auch dieses Verständnis muss man mitbringen.
Ja, habe ich gerade erst gehört, die kriegen ja auch Fahrsicherheitstrainings.
Genau.
Die Pflegekräfte.
Ja, unbedingt.
Das ist ja schon mal ein ganz gutes Mittel, um da zumindest sicher durch die Stadt zu kommen oder also, in den ländlichen Bereich.
Also alle die mit Fahrzeugen unterwegs sind, bekommen das ja. Also im Rettungsdienst genauso, dass die mit den Rettungswagen Fahrsicherheitstraining in Linte machen. Auch die Motorradstaffel macht jetzt wieder ein Fahrsicherheitstraining in Linte zusammen mit der Motorradstaffel vom Landkreis Potsdam-Mittelmark. In der Pflege und auch im Fahrdienst, die bekommen regelmäßig ihre Fahrsicherheitstraining. Und auch diese Fahrsicherheitstraining nicht nur im Sinne von, wie kann ich schnell um die Kurve und wie mache ich das sicher, sondern auch einparken, dass das vorwärts, rückwärts einparken, dass das mitgeübt wird, weil da entstehen ja die meisten Bagatellschäden.
Ja. Machst du auch eins? Ich meine, du bist auch viel im Auto unterwegs.
Ja, wir haben im Vor anderthalb Jahren haben wir im Fahrsicherheitstraining in Großdölln gemacht im Rahmen einer Regionalvorstandstagung. Ja. Das war auch spannend.
Ja, Mensch, habe ich nicht mitbekommen. Schade. Aber macht ja Sinn, ihr fahrt sehr viel durch die Gegend. Also bedingt durch die großen Flächen, die man abdecken muss, muss man viel im Auto sitzen.
Das ist halt unser zweites Büro irgendwie. Und wir brauchen halt eine gute Freisprechanlage. Da ist es auch wichtig, dass man dann eben auch weiß, wie reagiert so ein Fahrzeug mal in Ausnahmesituationen. Ja. Ja, nicht, dass wir die jedes Mal herbeiführen, aber wenn man die physikalischen Grenzen eines Fahrzeuges kennt, weiß man auch, wie man sie nicht erreicht.
Ja, das stimmt wohl. Du bist jemand, hatten wir schon gesagt, also beziehungsweise haben mehrere Menschen schon über dich gesagt, der seinen Mitarbeitern Raum zum Gestalten gibt. Ist das etwas, das du abgesehen als, also du hast ja gesagt, du hattest deinen cholerischen Chef und du machst das quasi anders, aber ist es etwas, das du selber auch erfährst durch den Landesvorstand? Also wie frei bist du in deinem Entscheiden, Machen und Tun oder gibt es viel Rückversicherung, viel Rücksprachen und Freigaben?
Ich glaube, dass bei den Regionalvorständen ist es unterschiedlich. Wir kennen uns aber, David Kreuziger und Götz-Georg von Randow als Landesvorstände in Berlin-Brandenburg. Ich kenne zumindest David Kreuziger seit 2000 ungefähr, wo er auch im Rettungsdienst in Brandenburg an der Havel tätig war. Und da haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Und er hat mich dann irgendwann mal überholt und
ist
in die Landesgeschäftsstelle gewechselt. Als Leiter Einsatzdienste, glaube ich, hieß das, und hat sich dann dort weiterentwickelt, ist dann Landesvorstand geworden. Daher kennen wir uns sehr, sehr lange, haben schon immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis und da baut sich natürlich auch Vertrauen auf, wenn man so viele Jahre miteinander arbeitet. Und der weiß genau, wenn wir etwas Neues anfangen, dann planen wir das vor und kommen dann auf ihn drauf zu und sagen so, das ist hier unsere Idee, da wollen wir jetzt einen Plan draus machen. Mit dem und dem Ziel verfolgen wir diesen Plan, kriegst du das mit? Und da gab es mit den Ideen und Plänen, an die wir an David Kreuziger herangetreten sind, nie ein Nein. Sondern auch kritische Hinterfragungen, hab dann das gedacht. Und dann wird ein Projekt gegründet und dann gibt es das Controlling, die wirtschaftlichen Kennzahlen gehören ja immer mit dazu.
Ja,
Und dann wird das Projekt umgesetzt. Und manchmal sagt man auch, okay, wir müssen jetzt hier das Projekt stoppen und müssen es beenden. Da gibt es Übernahme von Pflegediensten zum Beispiel, wo man dann sagt, das Risiko, das jetzt zu kaufen, ist zu groß aus den und den Gründen. Und dann beendet man auch so ein Projekt, aber das ist eher selten.
Ja, okay. Und ist das etwas, man lebt es ja vor, du lebst es deinen Bereichsleitungen vor. Hast du den Eindruck, sie selber arbeiten auch so?
Das ist mein Wunsch.
Ja.
So.
Aber du weißt es nicht konkret?
Man bekommt das immer mal mit, wie sie mit ihren Mitarbeitenden agieren. Und ich werbe immer darum, nicht nur in den Zielvereinbarungs- und in den Jahresgesprächen, das eben auch so zu machen, dass man möglichst viel auch von seinen Mitarbeitenden wissen muss, um auch auf bestimmte Sachen, ob das jetzt dienstlich oder privat ist, reagieren zu können. Und das dann auch im Gesamtkontext des Verbandes zu platzieren. Jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn ich weiß, dass das eine Bereichsleiter oder eine Fachbereichsleitung in einer familiären Krise ist, wie auch immer die geprägt ist, was die Ursache ist, dann kann man schon sagen, liebes Fundraising, lieber Social Media Bereich, macht mal in dem Bereich jetzt nicht so viel.
Ja,
schützt. Das ist einfach zum Schutz derer. Wenn ich das weiß, kann man sowas regeln und steuern. Das ist sehr schnell gemacht. Und wenn man es aber nicht weiß, dann kann es eben passieren, dass diese Person noch mehr überfordert wird, wenn da dann noch zwei, drei Projekte dazukommen. Wir machen noch den Dreh und machen noch dieses Projekt und. Das versuche ich damit zu umgehen. Die meisten Bereichs- und Fachbereichsleiter, mit denen habe ich eben so ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Es hat auch lange gedauert, bis man so diese Menschen ins Boot geholt hat, die womöglich auch so denken wie man selber. Und dann kann man natürlich auch seine eigene Philosophie viel besser im Regionalverband platzieren, wie wenn das anders wäre.
Ja, das sind ja dann durchaus auch mal kritische Momente, die man da durchschiffen muss, so würde ich es mal sagen. Muss ja nicht immer die Bereichsleitung, kann ja auch im Team eine Person sein, die aber vielleicht was trägt, was andere nicht tragen können. Ne? Gibt es ja verschiedene Sachen. Wie weit bist du denn da drin, wenn du sowas merkst? Also gibt es da Momente, wo du sehr intensiv so eine Situation begleitest oder wird das eher von den Bereichsleitungen dann geregelt?
Wenn jetzt die Bereichsleitung mit einer Fachbereichsleitung so ein Thema haben, das kommt immer darauf an, wie intensiv der Bereichsleiter das haben möchte. Ob man dort intensiver mit agiert oder ob der Bereichsleiter sagt, ich regel das noch selber.
Ja.
Wenn ich deine Hilfe brauche, komme ich auf dich zu.
Ja.
So. Oder ich sehe das eben mal aus dem Ruder laufen und sage, ihr habt jetzt hier mehrere Commitments getroffen, die wurden alle von der betroffenen Person nicht eingehalten.
Mhm.
Jetzt
werfen
wir mal einen Blick ins Organigramm. So.
Ja.
Und jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen.
Mhm.
Ich begründe das dann aber auch, warum wir die Entscheidung jetzt so und so treffen müssen und versuche dann auch mit guten Argumenten den Bereichsleiter davon zu überzeugen.
Okay. Also es ist schon was, wo du dann, ich meine klar, es ist ja nun mal deine Stelle, die ist nicht nur immer, ich mache das alles toll, also ne, nicht falsch verstehen, sondern man hat ja Situationen, die auch mal doof sind, dem muss man sich dann wahrscheinlich stellen und dann wird es einfach, sagen wir mal professionell und dann muss man da wahrscheinlich einfach so einen Switch machen.
Ja, genau. Und das ist, so wie ich das einfordere, ihr könnt auch mal sagen, Ralf, das sehe ich nicht so. Das ist nicht der beste Weg aus den und den Gründen. Und so kann ich aber auch auf die Bereichsleiter und auf die Fachbereichsleiter zugehen und sagen, die Entwicklung ist nicht gut aus den und den Gründen.
Ja.
Und das müssen wir korrigieren.
Ja.
Da müssen wir nachjustieren. Und ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, nö, bleib da jetzt dabei.
Ja.
Sondern, dass man das auf einer guten menschlichen Ebene regelt. Du hast da vollkommen recht, das sind nicht immer schöne Gespräche und da muss man eben doch manchmal, muss man sich durchsetzen, aber das ist eben mit dem Namen Vorstand auch ein bisschen begründet.
Ja, Logo.
Ja.
Jetzt, also weil es mir gerade im Kopf so reinschwirrt, darfst dann gerne sagen, ob was reinnehmen. Jetzt hat man ja mal Situationen, man kennt vielleicht so eine persönliche Situation von einem Mitarbeitenden. Und man weiß, dass die vermutlich nicht schön ist und leidet. Aber irgendwo ist ja vermutlich auch mal Schluss, dass man, ne, du siehst den Verband und musst ja sagen, das tut dem Verband jetzt nicht mehr gut. Und dann macht man vielleicht mal einen Cut. Passiert ja, ist ja durchaus notwendig. Was macht das mit einem als Vorstand? Also du bist ja Mensch, aber du bist ja auch Vorstand. Nimmst du das mit oder kannst du dich bei sowas gut abgrenzen dann? Weil du hast das ja definitiv sehr viel häufiger als andere Menschen bei uns im Verband.
Ja. Mit den Jahren wird das Fell dicker.
Ja.
Und ich hinterfrage aber trotzdem immer, ist das Fell nicht zu dick geworden, dass man bestimmte Sachen nicht mehr an sich ranlässt? Manchmal braucht man das, so ein dickes Fell. Und manchmal muss man es einfach hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Und bei solchen Sachen, und mir fällt da eine Leitung ein, in einem Dienst, ohne jetzt den Ort und den Namen zu nennen, wir mussten uns voneinander trennen. Wir sind den Weg viele Jahre gemeinsam gegangen, aber dann gab es eben Entwicklungen, die uns dazu gezwungen haben, dass wir uns voneinander trennen. Und dann ist es ja nicht nur die Leitung, sondern es ist ja auch eine Familie hinten dran. Und das hat auch Auswirkungen auf die Familie, wenn dann so ein Hauptverdiener nicht mehr bei den Johannitern arbeitet. Und das nimmt man schon mit, das beschäftigt einen auch. Und dafür brauchst du ein Ventil, das habe ich Gott sei Dank. Es beschäftigt mich aber eben trotzdem.
Ja.
Und das finde ich aber auch nicht schlimm, sondern das finde ich nur menschlich.
Ja.
Das gehört mit dazu. Wobei man eben solche Sachen, habe ich vorhin schon mehrfach gesagt, trotzdem nicht gerne macht.
Nie.
Aber es ist manchmal, wir müssen ans große Ganze denken und können dann nicht nur wegen einer Person etwas so anders machen, sondern wir müssen dann an 460 Mitarbeiter denken.
Ja. Wie sieht dein Ventil aus?
sportlich.
Ja. Ja.
Ich fahre ja unheimlich gerne jetzt nur noch Fahrrad. Ich habe ja mal eine Zeit lang eher, bin ich im Triathlon unterwegs gewesen. Aber der Orthopäde hat dann irgendwann gesagt, lieber Herr Bost, bringen Sie mal nicht so viel Gewicht auf die Knie.
Ach so.
Und ja. Wenn Sie das noch ein paar Jahre machen wollen. Und seitdem fahre ich gerne viel Fahrrad. Und das ist mein Ventil.
Ja,
also
okay.
Da kann ich frühmorgens in den Tag reinstarten und nehme mal so ein paar Themen mit. Und dann macht es irgendwann mal irgendwo Klick im Havelland oder wo man auch gerade ist oder im Fleming oder wie auch immer. Und dann hat man eine Lösung für dieses Thema und sagt, alles gut. Und dann kommt man nach Hause, ist geschafft und hat das verarbeitet.
Ja.
Das ist das Ventil.
Gibt es mal Phasen, wo du sehr viel Fahrrad fahren musst?
Nee, das ist kein Müssen für mich. Ich mache das immer noch gerne. Ich brauche nicht immer das Ventil als Auslöser, dass ich Fahrrad fahre. Ich mache das auch manchmal, meistens mache ich es eigentlich, weil es mir einfach Spaß macht.
Ja, okay. Ja. Aber es hat beide Seiten. Es hat einen Nutzen und einen Spaßfaktor.
Ja,
ja. Ja, ist auch super. Ich habe noch aufgeschrieben, dass ich den Eindruck habe, dass du grundsätzlich sehr wertschätzend von deinem Team sprichst. Ich nehme jetzt mal erstmal die Bereichsleitung rein, aber grundsätzlich auch die anderen Mitarbeitenden bei uns. Und dass das sehr vertrauensvoll, fast schon familiär ist. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es mal so klein anfing und dann gewachsen ist. Wie wichtig ist dir dieses Verhältnis?
Also für die Außenstehende muss man erstmal sagen, wir haben drei Führungsebenen. Das eine ist der Regionalvorstand, dann kommen die Bereichsleiter, das sind circa 10 Bereichsleiter, die also einmal den Rettungsdienst, den Fahrdienst, die Pflege, das Johanniterquartier und Bereich Kinder- und Jugendarbeit verantworten. Dazu kommt noch die Personalabteilung, Recruiting, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist die zweite Führungsebene und dann kommen die ganzen Fachbereichsleitungen, also alle Kita-Leitungen, alle Pflegedienstleitungen, alle Standortleiter im Fahrdienst und das sind Fachbereichsleiter. Und die Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern, das ist der verlängerte Arm des Vorstandes. Sie tragen im Grunde das, was wir uns überlegt haben, in das operative Geschäft rein. Und da ist es sehr, sehr vorteilhaft, will ich mal sagen, wenn man eine Wellenlänge hat. Wenn man auf einer Ebene arbeitet und auf dem kurzen Dienstweg ganz viel regeln kann. Und manchmal, bei manchen ist es so, wenn ich mal wieder Gordon nehme, wenn ich ihm sage, hast du denn da schon mal dran gedacht, dass wir, ja, Ralf, haben wir schon gemacht.
Ja.
Bleib mal ganz ruhig. Also ohne, dass ich dann hektisch bin, aber das ist ja so Gordon seine Art.
Gordon ist nochmal ruhiger.
Ja, das stimmt. Und das ist eben in vielen Bereichen so, dass wenn man da mal was hinterfragt, dass da schon die Weichen richtig gestellt sind. Und das ist einfach dem geschuldet, dass wir schon viele Jahre miteinander auf einer sehr, sehr guten Ebene arbeiten. Ich weiß von fast jedem Bereichsleiter, die wissen um meine privaten Verhältnisse, die wissen, wenn ich zu XY fahre, da freue ich mich drauf und wenn ich zu Y fahre, dann freue ich mich nicht so drauf. So.
Ja, ja.
Das zeichnet uns auch so ein Stück weit aus.
Okay, also sehr wichtig.
Ja,
ja,
ja, absolut.
Um es mal abzuschließen. Dann vielleicht Stand heute, was würdest du sagen, sind deine größten Erfolge gewesen? Kannst auch privat sagen, aber...
Meine größten Erfolge. Also, ich kann einfach keine beruflichen Erfolge mir zuschreiben. Geht gar nicht. Weil das, was wir erreicht haben im Verband, haben wir immer gemeinsam geschafft. Ob das die Kita-Neubauten sind, ob das die stationäre Jugendhilfe ist, ob das, da könnte ich jetzt jeden ordnen, schneid das bitte raus, das sind keine Dienstleistungsbereiche, dass da irgendjemand, ich vergesse jetzt mit Sicherheit jemanden, aber das ist, wir haben es einfach nur gemeinsam geschafft, weil wir immer die Weichen richtig gestellt haben. Wir haben es im Regionalverband, haben wir nie damit zu tun gehabt und auf Holz klopfen, möge es so bleiben, dass wir große Dienstleistungsbereiche verloren haben. Wir haben immer dazu gewonnen, ist immer ein bisschen größer geworden. Das schützt uns nicht davor, dass wir auch mal große Dienstleistungsbereiche verlieren können.
Ja.
Siehe Rettungsdienstausschreibung zum Beispiel. Und von daher gibt es sicherlich einige Erfolge, dass wir das Johanniterquartier in Potsdam so gut an den Start gebracht haben, auch Michendorf so gut an den Start gebracht haben. Da gibt es viele Erfolge, die der Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fleming für sich proklamieren kann.
Ja, das klingt doch gut. Jetzt habe ich noch einen letzten Bereich und dann hast du es geschafft. Es gibt immer mal so Klischees über bestimmte Berufsgruppen und auch ein Chef ist ja irgendwie eine Berufsgruppe, ein Vorstand.
Ja. Ja.
Und du darfst gerne sagen, ob du die als erfüllt siehst oder auch nicht.
Die Klischees, ob ich die als erfüllt sehe.
Ja, genau. Vielleicht auf dich gemünzt, aber auch allgemein gesprochen.
Ja. Füße auf dem Schreibtisch und Kaffeetasse in der Hand.
Ja, vor allen Dingen, also Vorstände delegieren nur und haben eigentlich keine Ahnung von der wirklichen Arbeit.
So ist es.
Ja.
Wenn Vorstände ins operative Geschäft eingreifen, geht's immer schief.
Tatsache. Hast du ein Beispiel? Hoffentlich nicht in der Kita.
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich versuche nicht zu delegieren. Und was war das Zweite, was da noch mit dabei stand?
Dass du keine Ahnung hast, also nicht du, aber dass Vorstände keine Ahnung haben von der eigentlichen Arbeit.
Ja, das ist ein eindeutiges Klischee.
Aber ein bestätigtes oder ein nicht bestätigtes?
Würde ich so nicht eins zu eins unterstreichen.
Ja. Im besten Fall kam der Vorstand ja mal irgendwo her.
Ja.
Also sitzt ja nicht einfach, ist ja nicht geboren und sitzt da. Obwohl es das vielleicht auch gibt. Menschen, die so stark die Karriereleiter hochgehen, dass sie einfach direkt in so eine Vorstandsposition oder ne.
Durchaus immer die Frage, wie tief man einsteigt in das operative Geschäft und was man wissen will. Das, was ich vorhin auch gesagt habe mit dieser Grenze des Wachstums, die wir jetzt erreicht haben, weil ich einfach den Anspruch habe, einen bestimmten Dienst einfach zu verstehen, was im Regionalverband passiert. Und das geht mit nochmal 460 Leuten, wird das, glaube ich, nicht gehen.
Ja, da wird es schwierig. Das stimmt. Ich habe noch, weibliche Führungskräfte werden unterschätzt.
Mit einem Blick in den Regionalverband gucken wir mal, wer so in diesen Leitungspositionen ist. Wir haben zumindest die Barbara Lindemann als Mitglied im Regionalvorstand. Bei den Bereichsleitern sind eher die männlichen Kollegen in der Unterzahl und ich glaube, bei den Fachbereichsleitern ist es ähnlich. Also ich finde schon, dass wir überhaupt nicht danach auswählen, welches Geschlecht mitgebracht wird, sondern wir einfach sagen, wir wollen das Beste für den Verband, dann braucht man die bestmöglichen Menschen an den Plätzen, wo sie ihre bestmögliche Arbeit erbringen können. Und das ist jetzt hier überwiegend Frauen, glaube ich.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Vorstände entscheiden alles allein.
Dann wäre der Verband nicht da, wo er jetzt wäre, sondern habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ohne die konstruktive Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern, den Fachbereichsleitern, würden wir nicht da sein, wo wir jetzt sind. Und wenn ich alles alleine entschieden hätte, wäre ich, glaube ich, auch ganz schön einsam mittlerweile, weil es nicht so viel gäbe.
Ja, das stimmt wohl. Ich habe noch, Frauen sind emotional und Männer sind rational, also in ihren Entscheidungen.
Also pauschal würde ich weder Ja noch Nein sagen. Es gibt immer mal wieder Entscheidungen, wo ich sage, ich habe kein gutes Bauchgefühl. Und manchmal höre ich da auch drauf.
Ja.
Und wenn das dann bestätigt ist, sage ich mal, wie funktioniert das eigentlich?
Ja.
Ich habe jetzt, wo wir ich hatte bei der Dienstleistung, bei was auch immer, hatte ich kein gutes Bauchgefühl. Wir haben das gecancelt. Dann haben wir es gecancelt, haben einen Schlussstrich gezogen und danach hatte ich wieder ein gutes Bauchgefühl. Woher kommt das?
Ja. Also emotional. Durchaus emotional.
Ja.
Würde ich jetzt nicht als rational ein.
Ja.
Ja. Aber vielleicht ist auch eine Mischung.
Bestimmt. Das muss eine gute Mischung sein. Die Frage ist nur, wann man auf was hört. Also das Bauchgefühl. Wann hört man drauf und wann nicht?
Das stimmt. Ja. Hast du eine Ahnung, wie die Bereichsleitungen entscheiden? Ob da, hast du, da so einen Blick für, ob das manchmal eher rationale Entscheidungen sind oder emotionale?
Es geht ja oft um Menschen, um Kunden in der Dienstleistung, ob das die Kinder in der Kita sind, die Notfallpatienten im Rettungsdienst, die Fahrgäste im Fahrdienst und. Ich glaube, da ist Emotionalität auch wichtig, dass man emotional entscheidet. Also jetzt nicht in Form als Choleriker, sondern eine Emotion mitnimmt. Mhm. Im Controlling ist es, glaube ich, ganz was anderes.
Ja.
Da hat man am Ende eine Zahl und sagt, die ist gut oder die ist nicht gut.
Ja.
Das wäre dann sehr rational.
Ja. Ist bei uns vielleicht ein bisschen speziell auch.
Ja.
Als Hilfsorganisation
also sind wir da ja. In der Gesundheitswirtschaft, wie wir unterwegs sind, mit so vielen Ehrenamtlichen auch, mit über 200 Ehrenamtlichen, die aktiv sind, kann das nicht alles nur auf Zahlen basieren.
Nee. Ja. Ich habe noch, man arbeitet nur auf den nächsten Karriereschritt zu.
Solche Menschen gibt es bestimmt. Die soll es auch geben. Ich war nie so einer, der den nächsten Karriereschritt sehen wollte. Das war mir irgendwie nicht ins Blut gelegt. Und ich wollte es auch nicht, weil ich immer diese Nähe auch zu den Mitarbeitenden gern haben möchte. Und wenn mich ein Fahrdienstmitarbeiter in Potsdam anspricht, dann will ich eben doch wissen, wo habe ich den hinzusortieren und wer ist das eigentlich? Und da bauen sich auch manchmal so ein paar Drähte auf. Und finde, da wo ich bin, ist das gut. Mhm. Und die Karriereleiter, die können wir zur Seite stellen.
Ein letztes Vorurteil noch, aber ich glaube, das hast du schon dementiert. Mit Teamwork hat ein Vorstand nichts am Hut.
Ja.
Ja.
Ist dementiert. Also rückblickend auf das, auf den Austausch muss ich da, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Also genau. Es braucht Teamwork, ansonsten wären wir nicht da, wo wir sind.
Gut, das war's schon. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Vielen Dank, Christine. Und ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ja, ist schon was Besonderes, aber es macht auch Spaß, weil man hat mal wieder so Sachen aus der Erinnerung rausgeholt, die hätte man so schnell nicht wieder rausgeholt.
Ja.
Und von daher, ich hatte mich auch gefreut, wie ich das bei Insta gesehen hatte. Also meine Tochter hat mir gesagt, Papa, da ist was auf Insta.
Ja.
Hast du das schon gesehen? Ja, nein.
Nein. Jetzt schon.
Jetzt schon.
Mensch.
Dann habe ich es gesehen.
Ja, super. Dann
vielen Dankeschön.
Dank. Ihr Lieben, selten saß ich so lange mit meinem Vorstand zusammen und habe mich mit ihm so tiefgründig unterhalten, beziehungsweise durfte so viel erfahren. Einige Dinge waren mir schon klar. Ich nehme ihn auch als eine Person wahr, die gerne in die Bereiche geht und sich informiert und genau wissen möchte, was da eigentlich passiert und wie es funktioniert. Aber es ist auch schön zu sehen, dass das nicht nur bei uns der Fall ist, sondern auch in den anderen Bereichen. Und dass es für ihn im Prinzip ein persönliches Anliegen ist, auch dabei zu sein, die Dinge zu erfahren und am Ball zu bleiben. Das nächste Mal zu Gast ist Stefanie Unger. Sie kommt aus dem Bereich Hausnotruf. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir hören uns.